Wir kommen zu den zwei nächsten Punkten unserer Schwäche. Und ich denke, wir haben hier zwei so unterschiedliche Dinge, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Einmal das Gewissen, ein Organ, das man nicht sieht. Das Gewissen ist ein Geheimnis. Und wer die Bibel kennt, der weiß, dass das Gewissen erst nach dem Sündenfall in der Heiligen Schrift überhaupt sich äußert. Vorher hat man nichts davon gehört. Es gehört sicher zu den Offenbarungen Gottes, auch im Leben der Menschen, um ihnen nahe zu treten. Und der Herr Jesus, der ja Mitleid hat mit unseren Schwachheiten, er will sich auch um unser Gewissen kümmern. Und dann eben der ganz gegensätzliche Bereich, das was für uns am stofflichsten, am fassbarsten ist, unser Körper. Nun könnte man sagen, was spielt das Gewissen für den Gläubigen für eine Rolle? Wir wissen alle, wenn die Heilige Schrift uns berichtet, wenn das Wort Gottes durch den Heiligen Geist lebendig gemacht wird, Apostelgeschichte 2, als nach Pfingsten, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes gepredigt wurde, es ging ihnen durchs Herz und er traf die Gewissen. Und ich denke, das ist ein großes Geheimnis, das Gewissen ist das Organ, das angesprochen werden muss, auch wenn es darum geht, den Sünder zu überführen. Aber wir haben hier ein Problem. Und das Gewissen ist leider kein neutrales Organ. Das heißt, es ist nicht irgendwo vom Himmel gefallen, sondern es ist ein Organ, das von Gott her eine gewisse Rolle spielt. In Römer 15 sagt uns die Heilige Schrift, wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen, man kann das auch übersetzen, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen, und nicht Gefallen an uns selber zu haben. Denn jeder von uns soll seinem Nächsten Gefallen zum Guten zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst Gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Und dann erklärt die Bibel hier nochmals ein ganz wichtiger Punkt zusammen mit Kapitel 14, dass das Gewissen letztendlich auch eine Rolle spielt, ob ich stark bin oder schwach. Ich lese dazu Römer 14, 21. Es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und keinen Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte. Und dann sagt die Bibel etwas sehr Erschütterndes in Vers 23, wer zweifelt, der ist verurteilt, wenn er doch isst, weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Und die Bibel sagt da im Korinther 10, im Korinther 8, in diesen ganzen Parallelkapiteln, erklärt sie immer wieder etwas, dass das Gewisse eine, wie soll ich es nennen, eine Steuerfunktion hat bei uns Gläubigen. Und ich habe zu oft erlebt, wie Gläubige die Gemeinschaft der Heiligen verlassen wegen ihrem Gewissen. Und als der Teufel klassifiziert wird in Offenbarung 12 ab Vers 10, sagt die Heilige Schrift, er ist der Verkläger der Brüder. Das heißt, wir haben einen Verkläger, der unser Gewissen dauernd anklagt. Und wenn ein Mensch mit dem nicht umgehen kann, mit dieser Schwäche, dann wird er zerbrechen. Und das sind für mich die tragischsten Opfer des geistlichen Kampfes. Menschen, die Gott dienen möchten vor ganzem Herzen, aber letztendlich in ihrem Gewissen zerbrechen. Und in 1. Korinther Kapitel 8, Vers 7 sagt die Heilige Schrift, aber nicht alle haben die Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen wegen des Götzen und essen das Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch. Und so wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Also die Bibel sagt, das Gewissen kann schwach sein. Vers 12, wenn ihr aber auf solche Weise an den Brüdern sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Also die Bibel sagt ganz klar, ein Gewissen kann schwach sein, ein Gewissen kann stark sein. Und sie sagt auch, dass mein Gewissen eine große Rolle spielt, aber noch mehr das Gewissen des Bruders oder der Schwester, die neben mir sitzt. Ein ganz einfaches Beispiel, hier geht es um Speisevorschriften. Ein Bruder sagte eines Tages zu mir, ja, weißt du, Karl Hermann, zu mir kommt ein Bruder, der ist sehr gesetzlich. Den werde ich kurieren, ich werde ihm dann in besonderer Weise, wenn es ans Essen geht, Schwarzwurst vorsetzen. Und das ist eine Haltung, die ist von der Bibel her Sünde. Wenn er weiß, dass der Bruder hier vom Gewissen her Probleme hat, dann muss er es lassen. Wenn er das essen kann von seinem Gewissen her, dann soll er es mit Freuden tun, allein. Und damit habe ich eine Verantwortung, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur für die Schwäche meines Gewissens, sondern für das Gewissen meines Bruders und meiner Schwester. Und jetzt kommt plötzlich ein Bereich, der meine Privatsphäre verlässt, wo es übergreifend ist. Und der Apostel Paulus, der ja von sich aus sagt in 1. Korinther 11, wir sollen seine Nachahmer sein, die ihn nachahmen bis in die Kleinigkeiten. Er sagt in Apostelgeschichte 23, Vers 1, ihr Männer und Brüder, ich habe mein Leben mit allem guten Gewissen vor Gott geführt bis zu diesem Tag. Das heißt, es ist für einen Gläubigen gar keine Frage, dass er mit einem guten Gewissen vor Gott letztendlich leben soll. Wir haben ja heute Morgen gehört von dieser Wirkung des Wortes Gottes, wenn der Herr Jesus in der stillen Zeit das Wort Gottes lebendig macht, das lebendige Wort Gottes mein Herz durchbohrt, und dann kann es passieren, dass im Heiligen Geist das Gewissen aufflammt. Aber jetzt kommen wir zu einem großen Problem. Und zwar, das Problem ist ein ganz einfaches. Und zwar, es gibt drei Ebenen, die können wir aus der Heiligen Schrift relativ einfach ersehen. Einmal sagt die Bibel, das Gewissen kann schwach sein als Organ. Das ist die menschliche Ebene. Dann gibt es eine zweite Möglichkeit. Das Gewissen wird vom Heiligen Geist angesprochen. Und dann gibt es eine dritte Möglichkeit. Das Gewissen wird von Satan angesprochen und seinen Mächten, um mich zu verklagen. Und ich habe bei mir in meinem eigenen Leben festgestellt, dass diese Schwäche des Gewissens oder dieser Schwachpunkt im geistlichen Leben von letzter Bedeutung ist für das, was ich tue. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil wenn ich das nicht lerne, mit diesem Gewissen umzugehen, dann kann es passieren, dass die Verklagung des Teufels dazu führt, dass ich resigniere. Und Paulus sagt in Apostelgeschichte 24, 16, daher übe ich mich alle Zeit darin, ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und Menschen. Also ich möchte nochmal betonen, mein Gewissen muss unverletzt sein gegenüber Gott und gegenüber den Menschen. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Manche Gläubige geht hin, wenn sie sich gegen Menschen versündigt haben, und glauben, wenn sie zu dem Menschen hingehen und diese Sache in Ordnung bringen, dann sei es erledigt. Stimmt aber nicht. Sondern das wäre Gesetz. Die Sünde steht zuerst einmal zwischen Herr Jesus und mir. Ich muss immer zuerst zum Herr Jesus gehen, bitte, dass er mich reinigt durch sein Blut, und dann gehe ich zum Mensch. Also ich habe Doppelfunktion des Gewissens, einmal gegen Gott und einmal gegen die Menschen. Und der Teufel wird alles tun, dass die Funktion auf einer dieser zwei Ebenen gestört wird. Und er wird mich verklagen. Und wenn ich hier nicht aufpasse, dann kann es dramatisch werden. Römer 9,1 ist der Schlüssel, wo Paulus etwas ganz Einfaches sagt. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt, im Heiligen Geist. Das heißt, das Gewissen funktioniert nur im Heiligen Geist. Wenn ich nicht im Geiste wandle, wie wir heute Morgen gehört haben, wenn ich nicht mit Gott in Ordnung bin und nicht durch das Blut Jesu ein sauberes Verhältnis zu meinem Jesus habe, dann muss ich mit rechnen, dass auch der Teufel das ausnutzt, dieses unbereinigte Verhältnis dem Herrn gegenüber, und mein Gewissen verklagt, wo vielleicht Gott nicht verklagen wird. Wo Gott nicht den Finger auf etwas legt. Und ich habe zu viele gesehen, die dann die Versammlung verlassen haben. In Hebräer 10, 25 heißt es ja, wir sollen das hinaufversammeln, zum Herr Jesus nicht verlassen. Und das ist dann in der Regel, habe ich das festgestellt, öfters der Fall, wegen einem Gewissen, das man nicht bewältigt, als wegen Lauheit. Ich habe festgestellt, dass mehr Menschen die Gemeinde innerlich zuerst verlassen, weil sie nicht fertig werden mit dem, was bei ihnen passiert. Von daher ist das Gewissen mit die gefährlichste Schwäche des Gläubigen. Beispiel, als ich mich bekehrte, habe ich so eine tiefgründige Erweckung erlebt und habe mein Leben auch bereinigt. Und dann kam eine ganz gefährliche Schnittstelle. Anstelle mich dann an das Wort Gottes zu binden, ich hatte niemanden, der mich belehrt hat. Ich war ohne Vorbilder, ohne geistliche Lehrer, habe ich mich einfach auf das Gewisse verlassen, wie wenn es letzte Instanz wäre. Und dann ist der Teufel hingegangen und hat das, was Gott begonnen hat, einfach überzogen. Und es ging dann so weit auf der Bank, dass wenn letztendlich mein Chef an mir vorbeilief und seine Jacke hat meine Jacke gestreift, dass ich eine Stunde am Schreibtisch saß und schweißgebadet überlegt habe, ob ich mich entschuldigen soll. Und das ist am Schluss, ich sage es mal vorsichtig ausgedrückt, am Rand der Psychiatrie geendet. Ich bin fast zerbrochen am Gewissen. Da ist mir bewusst geworden, was Offenbarung 12, Vers 10 sagt. Und dann habe ich etwas erlebt, das hat mich tief erschüttert. Ich habe festgestellt, wenn ich eine Verklagung habe, die vom Teufel kommt, und ich kann die nicht bewältigen, dass ich dann etwas tue, und zwar, dass ich dann plötzlich in einer Phase der Resignation, weil ich es nicht bewältigen kann, gegenüber anderen Sünden lockerer werde. Und mir hat sich eingebrannt in meinem Geist, wenn ich das Gewisse nicht im Heiligen Geist erlebe, sondern wenn ich Verklagung durch den Teufel erlebe oder ein schwaches Gewissen habe, das der Teufel dann ausnutzt und es nicht unter die Füße bekomme, dann steht die Tür für die Sünde offen. Und so bringt der Teufel Gläubige zu Fall. Habe ich erlebt. Wo die Gläubigen nicht mehr über bestimmte Dinge hinwegkommen und das ist dramatisch. Weil es ist ja nicht nötig. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Hebräer 9, 14 sagt, unsere Gewisse werden gereinigt durch das kostbare und teure Blut. Das heißt, das Blut Jesu macht das Gewisse schneeweiß und rein. Aber nur im Heiligen Geist. Nun ist die Frage, wie sehe ich das? Ich habe mir ein Bild gemerkt, das sehr einfach ist. Ich habe es schon oft erzählt. Und zwar, die Bildersprache der Heiligen Schrift ist von Gott nicht umsonst gegeben. Das ist ja so, dass ein Kind es fassen kann. Mir ist aufgefallen, dass der Heilige Geist wie eine Taube über den Herr Jesus kommt. Und die Taube, das Bild für den Heiligen Geist, ist ein scheues, keusches Tier, das eher scheu reagiert. Mir ist aufgefallen, wie in 1. Mose 15, als Abraham sein Opfer darbrachte, die Raubvögel sich auf das Opfer stürzten, hemmungslos und ohne Scheu, und Abraham sie verscheuchen musste. Und ich habe dann bei mir ganz einfach in der Praxis, wenn ich zum Beispiel vom Teufel verklagt wurde und gar nicht mehr in der Lage war zu unterscheiden, ist es jetzt die Taube oder ist es der Geier, da habe ich mir angewöhnt, von diesen Erfahrungen her, weil ich oft erlebt habe, wenn ich verklagt wurde, habe ich Fehler begangen. Bin ich einfach hingegangen und habe mir eine ganz kindlich einfältige Regel angewöhnt. Sitze ich über der Bibel und der Heilige Geist wirkt. Es heißt, das zweischneidige Schwert durchbohrt mein Herz in einer keuschen, schönen Art und Weise, dass mir's warm wird. Plötzlich in mein Bewusstsein kommt der Fehler, mein Gewissen spricht an. Dann gehe ich davon aus, die Taube ist da. Wenn aber Folgendes passiert, und das ist typisch für einen dämonischen Angriff, für eine Verklagung des Gläubigen. Wenn ich eine Sache habe, die schon 2 Jahre läuft und der Herr hat mich nie gemahnt beim Bibellesen, hat mich nie gemahnt, obwohl ich ehrlich vor ihm stand, und plötzlich überfallartig während einer Verkündigung, während der stillen Zeit, sogar vielleicht wenn ich spaziere gehe oder irgendetwas tue, greift mich im Gewissen etwas an und dreht mir den Hals zu, das heißt, es schnürt mir die Luft ab, ich krieg plötzlich Pressatmung, dann gehe ich davon aus, es ist der Geier. Es ist eine Finsternismacht. Und ich habe mir angewöhnt, auf das nicht mehr zu reagieren. Und ich habe jetzt Erfahrung über die Jahre, Regel ohne Ausnahme, ich weiß keinen einzigen Fall, wo es von Gott war. Es war immer der Angriff. Das heißt, wir müssen lernen, ob es im Heiligen Geist geschieht. Und der Heilige Geist hat Merkmale. Johannes 16, Vers 7 bis 14, wo geschrieben steht, wenn der Heilige Geist kommt, wird er euch überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Wenn der Teufel mich verklagt, wird er mich immer nur überführen von Gericht. Aber wenn der Heilige Geist mich überführt, wird er mich überführen von Sünde, Gerechtigkeit, nämlich die Gerechtigkeit durch Jesu Blut, und von dem Gericht. Er wird mir also immer dann die Gerechtigkeit Jesu zeigen, parallel dazu zu der Sünde. Der Teufel wird mir immer nur die Sünde zeigen, wird mich verklagen wegen der Sünde. Der Herr zeigt mir immer seine Gerechtigkeit. Und wenn man sich angewöhnt, hier biblisch zu denken, dann kann man abwehren. Und ich habe festgestellt, wenn ich hier einigermaßen normal reagiere, dann ist das gewisse kontrollierbar. Und Römer 14, 21 sagt halt, ich möchte es nochmal wiederholen, ein ganz wichtiger Punkt. Es sagt ganz klar, es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und keinen Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte. Wenn ich jetzt jemand habe, der ein schwaches Gewissen hat, dann soll ich diejenige nicht belasten. Sondern soll mein Verhalten, obwohl ich hier vielleicht im Heiligen Geist Freiheit hätte, Dinge zu tun, ich soll das einfach lassen. Ein Beispiel. Mich hat ein alter Bruder kuriert. Wir waren auf einer Konferenz und der Veranstalter von der Konferenz, der hat leider kein großes geistliches Verständnis gehabt. Der ist hingegangen und hat bei einem weltlichen, rein weltlichen, das ist mit einer Catering-Firma, also beim Versorger, hat er den Kaffee für die Konferenz geordert. Und dieser Kaffeehersteller und dieser, ich sag's mal so, Restaurantbesitzer, der hat dann den Gläubigen der Kaffee plus Milch plus Kuchen plus Zucker geliefert. Und auf den Zuckerstücken waren lauter Sternzeichen drauf. Und der Bruder hat mich ja gekannt, ich war ein ganz großes Sensibelchen früher. Und da habe ich da gehockt und der saß mir gegenüber. Es war mein geistlicher Betreuer praktisch. Und der Mann war 1,95 groß und doppelt so breit wie ich. Also mir war die krasseste Gegenteile. Aber geistlich haben wir uns verstanden. Und der sieht mich und ich bin ein Bäckersohn. Bei mir ist der Kaffee immer gleich 3 Zucker plus Milch, dann ist Kaffee und dann rumrühren. Und ich sehe das, greife zu dem Zucker und der sieht, wie ich stutze. Wie ich zurückpralle. Und dann ist der große Riese von Mann ist hingegangen, bohrt seinen Blick in mein Auge, er hat mich also angesehen, greift zu dem Zucker, nimmt ihn so, macht jetzt das Zuckerstück auf und wirft es in seinen Kaffee, rührt rum und sagt, Karl Hermann, was geht uns das an? Und das Interessante war, durch diese Hilfestellung des Bruders konnte ich den Schritt über mein schwaches Gewissen tun und habe den Zucker auch genommen, habe ihn auch in meinen Kaffee reingetan und hatte, man höre und staune, kein schlechtes Gewissen. Alles, was zum Mund eingeht, ist rein, solange es mich nicht belastet. Ich habe dann gelernt, dass das ein Instrument ist, das Gewissen, so schwach das sein kann, man muss lernen, mit dem umzugehen. Das Wichtigste ist, dass es im Heiligen Geist funktioniert, dass der Herr es anspricht. Wenn ich merke, dass der Teufel mich verklagt, dass er mir den Hals zuschnürt, dass er mir Presseatmung gibt, reagiere ich heute gar nicht drauf. Das heißt, ich ignoriere das, ich reagiere überhaupt nicht, gehe zu meinem Jesus, bete und sage, Herr, es ist nicht von dir, fertig. Und dann hört das Gewissen nach kurzer Zeit auf zu zwicken. Ist es schwach, dann handle ich in der Regel wie der alte Bruder mir das beigebracht hat. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Gibt es etwas, das mein Gewissen steuert? Ja. In Kolosser 2, Vers 16 steht ein ganz wichtiger Satz. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder wegen Neumondfesten oder wegen Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollten, wovon aber Christus das Wesen oder besser den Körper hat. Es gibt eine Regel, das geschriebene Wort geht über mein Gewissen. Wenn ich jetzt in der Heiligen Schrift eine ganz klare Anweisung habe, die meiner Gewissensverklagung widerspricht, dann nehme ich meine Schwäche des Gewissens, lass sie einfach stehen und beginne in kindlichem Glauben mich auf das Wort Gottes zu stellen und behandle dann die Schwäche meines Gewissens wie eine Verklagung. Das heißt, ich ehre das Wort Gottes höher und sage, es steht geschrieben, dass das in Ordnung ist. Und dann passiert was ganz Einfaches. Dann hört die Verklagung meines Gewissens auf. Das heißt, ich muss drei Dinge unbedingt lernen. A, wie wirkt das Gewissen im Heiligen Geist? Da kann man beten und sagen, Herr Jesus, bringe mir das bei der Bibellese. Zeige mir, wie das Gewissen richtig funktioniert. Das Zweite ist, dass ich die Schwäche meines Gewissens lerne zu bearbeiten. Zum Beispiel durch das Wort Gottes, dass das Wort Gottes über Gewissen geht. Und das Dritte, dass ich die Angriffe des Teufels nicht annehme. Es gibt ein berühmtes Kapitel im Sacharja 3. Und dort sieht man, was sich hinter der Kulisse abspielt, das wir gar nicht sehen. Ich sehe das ja nicht, was hier passiert. Und da sagt die Bibel, er ließ mich, den Hohepriester Jeschua, sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand, der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Das heißt, da steht ein Mensch, da steht einmal der Engel des Herrn, der Herr Jesus, und da steht daneben der Teufel und klagt ihn an, obwohl der Herr Jesus da ist. Und jetzt passiert was. Da sprach der Herr zum Satan, der Herr schelte dich, du Satan, ja, der Herr schelte dich, er, der Jerusalem erwählt hat. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Und wir alle sind Brandscheite, die aus dem Feuer gerissen wurde durch die Gnade Jesu, durch sein Blut. Und dann sagt er, Jeschua aber hatte unreine Kleider und stand doch vor dem Engel. Und das ist der Schlüssel. Selbst wenn ich eine Sünde begangen habe oder einen Fehler gemacht habe oder unreine Kleider habe, wichtig ist, dass ich vom Herr Jesus stehen bleibe. Wenn ich mich dann reinigen lasse, dann passiert das, was hier beschrieben wird, bildhaft. Und er begann und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und zu ihm sprach er, sieh, ich habe deine Sünde von dir genommen und lasse dir Feuerkleider anziehen. Ich habe geboten, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Das Zeichen der Priesterwürde, ich kann wieder priesterlich dienen. Da setzten sie den reinen Kopfbund auf sein Haupt und begleiteten ihn mit Gewändern, während der Engel des Herrn dastand. Es geschieht immer vorm Herr Jesus. Es muss mir klar sein, in der Verklagung muss ich, statt zu verzweifeln, das Angesicht Jesu suchen. Reinigung, wenn irgendwas ist und wenn es nichts zu reinigen gibt, dann erst recht das Angesicht Jesu suchen. Und dann gibt er ihm eine ganz große Verheißung. Er sagt, wenn du in meinen Wegen wandeln und meinen Dienst eifrig versehen wirst, sollst du auch mein Haus regieren und meine Vorhöfe hüten. Ich kann dann meinen Dienst ausführen. Und dann kommt die große Prophetie auf den Knecht, den Spross, den Zehmach, auf den der siebenfache Gottesgeist gerichtet ist. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei diesem Bild. Selbst wenn ich vorm Herr Jesus stehe und keine bewusste Sünde habe, kann es passieren, dass der Teufel sich neben mich stellt und verklagt. Und dann ist es ganz wichtig, dass man nicht auf die Verklagung sieht, wie der Petrus, der auf die Welle sah und dann gesunken ist, sondern dass man dann erst recht den Blick zum Herr Jesus erhebt und sagt, Herr, erbarme dich. Sich an den Saum seines Kleides klammert und wirklich versucht, hier dem Herrn nahe zu sein. Durch sein Blut kann ich bis ins innerste Heiligtum vordringen und sage, Herr, reinige mich in dein Blut. Und wenn dann nichts da ist vor Gott, Gott spielt ja nicht mit uns, dann muss ich einfach Widerstand leisten gegen die Verklagung des Gewissens und davon ausgehe, es ist der Geier. Diesen Kampf, den kann man theoretisch erklären, wie ich es jetzt tue. Es nützt aber nichts, man muss es praktisch mit dem Herrn Jesus tun. Und dann passiert Folgendes, der ich der Sensibelste der Sensible war, ich war so schrecklich, ich kann es gar nicht beschreiben. Dann kommt plötzlich Stabilität. Dann wird der Herr Jesus beginnen, mein Gewissen daran zu gewöhnen, wie es im Heiligen Geist reagiert. Und plötzlich wirst du als Gläubiger unterscheiden lernen, was ist jetzt nur Schwäche, was ist Verklagung und was ist der Herr. Wenn der Herr redet, dann gewöhnt man sich an, im Gehorsam nachzugeben, da kommt der Segen des Herrn. Ist es ein schwaches Gewissen, prüft man vor Gott, ob die Schwäche berechtigt ist oder ob es ein Wort Gottes gibt, das drüber geht. Wenn ich keines finde, dann muss ich gehorsam sein, auch meinem schwachen Gewissen gegenüber. Das sagt, wer es in Ruhe nachlesen will, Römer 14, ganz klar. Wenn ich trotzdem dagegen handle und keinen Glauben dafür habe, dann ist Sünde. Das muss klar sein. Und das Dritte, dann lerne ich zu unterscheiden, wenn der Geier mich angreift und ich lerne, wie ich die Angriffe des Teufels abwehre. In Offenbarung 12, Vers 10 steht, sie haben ihn überwunden, den Verkläger, durch das Lammes Blut. Also durch das Blut Jesu. Durch das Wort ihres Zeugnisses, dass ich mich trotzdem in dieser Phase ganz klar zum Herrn Jesus bekenne. Und sie haben ihr Seelenleben nicht geliebt bis in den Tod. Das heißt, das Blut Jesu, das mich reinigt, mich in den Tod zu geben, ihm auf den Altar zu legen und dann zu warten, was dann mit dem Gewissen passiert, ist eine Schlüsselfunktion. Und dann wird die Schwäche von mir weichen. Also ich bin jetzt 36 Jahre gläubig, aber ganz ehrlich, es kommt selten vor. Aber diese Grundschwäche des Gewissens, die ich von Natur aus habe, die blitzt nicht oft, aber sie blitzt so irgendwann immer mal wieder auf. Und dann muss ich mich innerlich zusammenreißen und stählen und sagen, halt, du weißt, was es mit dem Gewissen auf sich hat. Du darfst jetzt keine Panik bekommen, jetzt musst du zum Jesus gehen. Und dann gehe ich zum Jesus und dann in der Regel hört die Verklagung auf. Und wenn dann eine berechtigte Sache ist vom Gewissen her, dann suche ich natürlich laut Hebräer 9,14, der Herr Jesus sein Angesicht um mich reinigen lassen durch sein Blut. Aber wenn ich das getan habe und der Teufel weiter verklagt, dann wehre ich das ab. Ich reagiere nicht mehr drauf. Das heißt, ich ehre den Sohn Gottes durch Glaube, dem ich nicht mehr drauf reagiere. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn man hier dann langsam sich dran gewöhnt, dann wird man auch nicht die Gemeinde in der Panik verlassen, innerlich oder äußerlich, dann wird man auch letztendlich nicht die Gemeinschaft des Sohnes Gottes verlassen, sondern dann bleibt man vorm Angesicht Jesu stehen und dann kommt genau der gleiche Vorgang wie in Zacharia 3. Dann wird er mir die Kleider des Heils neu bestätigen, dann wird er mir den Dienst neu zuordnen und dann werde ich durch das siebenfache Gottesgeist nicht sehen als Jesus allein. Und dann kommt die Seele zur Ruhe. Und ich habe jetzt festgestellt, dass das auch für mein ganzes geistliches Wohlbefinden von großer Bedeutung ist, dass mein Gewissen zur Ruhe kommt. Dieser Kampf ist zumindest für meine Stellung vor Gott und in der Gemeinde von letzter Bedeutung. Was dann die nächste Ebene darstellt, das Körperliche, das ist wesentlich dramatischer. Und zwar, es ist sinnlos, mit einem jungen Menschen, der sich mit 17 oder 18 bekehrt hat und in der Fülle der Kraft steht, über solche Dinge zu reden, weil er wird mich nicht verstehen. Aber wir Älteren, wir haben gelernt, dass 2. Korinther 4 Realität ist. Und 2. Korinther 4, Vers 16 sagt, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern auch wenn unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell und vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ich muss mir bewusst sein, ich bin im irdenen Gefäß. Wie heute Morgen ausgeführt, es ist der Geist wiedergeboren. Die Seele ist ein Kampfplatz, der durch das Kreuz letztendlich gesund wird, aber der Körper ist das, was hier die Bibel sagt. Der äußere Mensch geht im Lauf der Jahre durch Krankheit, durch Alter zugrunde. Aber was viel wichtiger ist, egal wie mein äußerer Zustand ist, der innere Mensch darf nie zugrunde gehen. Und von dem sagt die Bibel, der altert nicht. Der wird auch, wenn ich vor dem Herrn Jesus stehe, nicht krank. Sondern der wird Tag für Tag systematisch erneuert. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der Unterschied zu sehen zwischen meinem Körper und zwischen meinem Geist, der immer wieder erneuert wird vom Angesicht Jesu Christi. Wisst ihr, bei mir hat es angefangen, nicht nur, dass ich in den Spiegel sah und plötzlich grau sah statt schwarz, sondern es hat auch angefangen, dass ab 45 plötzlich die Krankheiten kamen. Und es wurde dann einfach für mich langsam klar, du wirst älter. Wir haben einen Bruder, der ist Professor in der Klinik, der hat zu mir gesagt, du musst jetzt auch lernen, dass du nicht mehr 40 bist. Habe ich noch gelacht am Anfang. Inzwischen lache ich nicht mehr. Er hat mir immer wieder ins Gewissen geredet. Und ich habe dann plötzlich gelernt, ich darf mich, und jetzt kommt der wichtige Punkt, von der Schwäche meines Körpers nicht gefangen nehmen lassen. Weil in dem Moment, wie die Schwäche des Körpers mein innerer Mensch angreift, passiert etwas, damit blockiere ich die Erneuerung. Und Gott sagt ganz klar, selbst wenn der äußere Mensch zerfällt, muss der innere Tag für Tag erneuert werden. Ein ganz wichtiger Punkt, Römer 12, Vers 1 und 2, wo die Bibel sagt, ich muss praktisch innerlich erneuert werden, vom Wort Gottes her, von dem, was der Herr durch den Heiligen Geist an mir tut, dass ich überhaupt den Wille Gottes erkenne. Und dann werde ich auch erkennen können, was zum Beispiel mit meiner Schwäche des Körpers, und da gibt es Hunderttausende, bis zu der ernsthaftesten Erkrankung gibt es Menschen, die haben einfach von Natur aus einen niederen Blutdruck und haben einen hohen Blutdruck. Meine Frau hat so einen niederen Blutdruck, dass ich manchmal sage, das ist ja gar kein. Das ist ja kein Blutdruck. Das Gerät spricht nicht manchmal nicht einmal drauf an. Und bei mir ist es gerade umgedreht. Ich brauche dauernd Blocker, dass er nicht oben rausschießt. Und wenn so zwei Personen miteinander zusammenleben, dann gibt es schon manchmal Unterschiede. Du glühst auch in den Händen und deine Frau hat kalte Hände. Du wolltest die Welt einreißen und sie kommt kaum in die Gänge. Aber inzwischen sagt sie, ja, na, seit du älter wirst, ist wohl mit dem Welteinreißen auch nicht mehr so, wie es mal war. Jetzt kommt plötzlich auch der Vorteil vom hohen Blutdruck, wird plötzlich aufgehoben durchs Alter. Ich denke, man muss hier einfach vernünftig sein und seinen Verstand einschalten und sagen, Gott sagt doch, der Äußere geht zugrunde. Wo ich inzwischen gelernt habe, wo ich äußerste Sorgfalt drauflegen muss, dass ja der Innere nicht zurückbleibt, sondern dass der Tag für Tag erneuert wird und was körperlich passiert, dass ich das einfach in gewisser Weise im Griff habe, und zwar, indem ich das Innere als Nummer 1 setze und das Äußere als Nummer 2. Und da kann man dann lernen zu vertrauen. Nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Und ich habe dann gelernt, das ist ein großes Lernfeld auch für mich, wenn ich zum Arzt gehe und der sagt zu mir, das Ergebnis ist so, dass sie gefährdet sind. Wir müssen einen Test machen, ob hier bereits eine dramatische Erkrankung vorliegt. Dann kannst du dann vor Gott sagen, Herr, dein Wille geschehe. Und dann kann man das vor Gott klären. Und dann ist wichtig, dass der Innere erneuert wird, dass man nämlich hier nicht in Panik gerät oder nicht menschlich reagiert, sondern geistlich reagiert. Und das ist das, was Gott will. Und wenn man das alles sich in Ruhe ansieht, dann muss man lernen, die Verheißungen Gottes zu durchleben. Da gehört 1. Korinther 10, Vers 13 dazu. Er sagt ja in 12 schon, wer steht, sehe zu, dass er nicht falle. Und dann sagt er, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Er wird nichts tun, was ich nicht ertragen kann, wenn ich vor ihm stehe. Also ist der ganze Schlüssel nur, dass ich vor ihm stehe. Und ich habe dann die Geschichte der Märtyrer gelesen. Da gibt es immer noch vom alten Pfarrer Haus dieses Buch, die Väter der Christenheit, da gibt es immer noch der Eusebius, die Kirchengeschichte. Und ich habe dann festgestellt, Zerfall des Körpers, ob durch Krankheit oder durch Verfolgung, ich habe festgestellt, wenn der innere Mensch funktioniert, dann haben die Dinge getan, die sind für mich unvorstellbar. Da gab es eine Frau, wenn ich es richtig im Kopf habe, hieß sie Perpetua. Diese Frau hatte einen Säugling, ein Baby, das sie gestillt hat. Und dann kam die Verfolgung unter diesen römischen Kaisern und dann hieß es Gefängnis. Und dann hat man sie ins Gefängnis gebracht, obwohl sie eine stillende Mutter war. Und dann kam ihr Vater, voll Besorgnis, der kein Gläubiger war, hat sie angefleht. Du brauchst doch gar nichts Schlimmes tun. Du kannst doch weiterhin an diesen Jesus glauben. Du musst doch nur deine Hand in die Schale mit diesem Körnern hinein tun und ein paar Körner ins Feuer werfen zu Ehre des Kaisers. Du bist gerettet. Und sie hat zu ihm gesagt, ich kann nicht. Sie hat ihren Vater im Gefängnis gefragt, da stand ein Wasserkrug. Was ist das, der Wasser? Was ist das für ein Gerät? Sagt er, ein Wasserkrug. Sagt sie, kann man das als etwas anderes nennen? Sagt er, nein, ist ein Wasserkrug. Dann sagt sie zu ihm, und ich bin eine Christin, kann man mich anders nennen? Ich kann nicht opfern. Und er sagte, erbarme dich meines Hauptes, die Schande, die du auf mein Haupt bringst. Sie sagt, Vater. Und dann sagt der Vater, erbarme dich deines Kindes. Du stillst, es ist ein Drama. Und sie schickt ihren Vater fort und sagt, ich kann nicht. Dann hat Gott eingegriffen, das Wunder ist passiert. Von dieser Sekunde an wollte der Säugling nicht mehr gestillt werden. Und der Vater verlässt das Gefängnis. Und diese junge, blühende Frau stirbt als Märtyrerin grausam in der Arena. Und das ist mir klar geworden. Wenn der Wille Gottes das will, es ist nur eine Übergangsphase, entscheidend war für die Frau, dass die innerlich so erneuert war, so gefestigt war, dass es keine Rolle mehr gespielt hat, was mit ihrem Körper geschah. Und dann sehen wir, ob wir wirklich glauben. Und wo ich das gelesen habe, da bin ich erschüttert worden. Genau das Gleiche, was mich erschüttert hat, man streitet ja über diese Frau. Die eine sagt, sie war schwärmerisch, die andere sagt, sie war große Magd Gottes, hat sogar der Elias Schrenk gesagt. Ich meine die Dorothea Trudel von Männedorf. Aber wir dürfen etwas nie vergessen. Diese Frau hatte nicht einmal ein Bett. Sie hat jede Nacht am Bett eines Todkranken oder eines Schwerbehinderten zugebracht. Aber wenn sie ein bisschen eine schwärmerische Ader hatte, das kann man nicht leugnen. Aber etwas war klar, das war ein blühendes, junges Mädchen und dann ist Gott hingegangen und hat diese Frau praktisch durch eine Krankheit heimgesucht und dieses blühende Mädchen wurde innerhalb kurzer Zeit verkrümmt und gebeugt wie eine alte Frau. Das heißt, Gott hat ihre Jugend hinweggenommen, um einen großen Dienst für diese Frau zu eröffnen. Und sie wurde eine große Seelsorgerin für viele dieser Kranken. Sie hat die Todkranken gepflegt. Ich glaube nicht, wenn das Mädchen blühend gewesen oder geblieben wäre, dass sie diesen Dienst getan hätte. Sie hat nur getan, weil Gott eingegriffen hat. Und da müssen wir etwas lernen. Egal, was mit unserem Äußeren geschieht, Gott hat einen Plan. Für mich, für jeden von uns. Und dieser Plan, den will er realisieren. Die Tatsache, dass Christus für mich starb, das große, vollkommene Opfer, das ist das Wichtigste, was in meinem Leben geschieht. Wenn ich hier lerne, vor Christus zu leben, vom Herr Jesus, und wirklich im Lichte zu wandeln, wenn ich lerne, letztendlich die andere Schwäche zu kontrollieren, auch das Gewisse, auch das Fleisch, auch der Glaube, und biblisch zu speisen, dann werde ich in der Lage sein, ich behaupte es einfach so, radikal, dann werde ich in der Lage sein, jede andere Art der Erfechtung und des Kampfes, der mein Körper betrifft, zu bewältigen. Das ist eine ungeheure Herausforderung. Wir sind ja heute in einer Zeit, wo man völlig anders denkt. Man denkt nur kurzfristig, man denkt nur an das Diesseits, nicht an das Jenseits. Aber man muss das einfach sehen. Hiob 14, 23. Hiob ist ein Mann, der ja sehr gehadert hat, der aber trotzdem eine sehr starke geistliche Ader hatte. Und der Hiob war ein Mann, und er hat zum Beispiel in Hiob 14, 22 gesagt, sein Fleisch empfindet nur noch seine, also das Buch Hiob muss ich dazu sagen, sein Fleisch empfindet nur noch seine eigenen Schmerzen und seine Seele trauert nur über sich selbst. Man kann in der Trauer und in der Panik über bestimmte Krankheiten, auch über Schwächen, kann man zugrunde gehen. Aber es will Gott nicht. Gott will, dass ich innerlich voll Dynamik, voll Kraft, der innere Mensch muss kraftvoll sein, der soll strahlen. Und da kann Gott sich ungeheuer verherrlichen, selbst wenn der Körper zugrunde. Und jetzt ist die große Frage, was mache ich dann, wenn ich zum Beispiel krank werde? In der Verfolgung ist klar, dein Wille geschehe, da muss man sagen. Ich habe manchmal den Eindruck gehabt, bei diesen Märtyrern, wie wenn sie keine Schmerzen mehr empfunden haben. Da wird von einer Frau berichtet, die so sensibel und so empfindlich war, dass sie sogar Angst hatte, auf die Straße zu gehen wegen der Sonne. Die haben sie nachher bei lebendigem Leib verbrannt. Und die zugesehen haben, sagen, die Frau hatte, es war, wie wenn sie keine Schmerzen hatte. Sie hat das ertragen triumphal. Es war natürlich für die Leute, die gekannt haben, war das ein Zeugnis ohne Ende. Und ich denke, in der Krankheit gibt es diverse Ebenen. Zum Beispiel 1. Timotheus 5, 23, da zeigt der Paulus, dass man Medizin nehmen darf. Also diese schwärmerische Art, dass man sagt, du sollst keine Medizin mehr nehmen, die ist absolut biblisch nicht haltbar. Sondern die Bibel sagt ganz klar, ich soll bestimmte medizinische Mittel anwenden. Ob das Naturmittel sind, ob das Hausmittel sind, ob das starke Mittel sind, das sei dahingestellt. Paulus sagt da zu Timotheus nicht, ich habe die Vollmacht der Krankheit zu gebieten, sondern er sagt was ganz Einfaches. Trinke nicht nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines kranken Magens willen. Das heißt, er ist völlig vernünftig. Er benutzt hier auch die medizinische Schiene. Lukas war ein Arzt. Man kann das jetzt nicht einfach negieren. Man darf nicht vergessen, dass ein Paulus, der so große Vollmacht hatte, dass er fast jede Krankheit heilen konnte, der mit dem Taschentuch geheilt hat, dass dieser Paulus sich nicht heilen konnte in 2. Korinther 12, wir haben es gehört in der Lese, Schwachheit, dass er Timotheus nicht heilen konnte, dass er Trophimus nicht heilen konnte. Er muss praktisch beschreibe und sage, Trophimus war am Rande des Todes, aber Gott hat sich erbarmt, dass ich keine Traurigkeit habe. Das heißt, er konnte am Schluss seiner Aposteltätigkeit, wo die Apostelzeit zu Ende ging, nicht mehr diese spektakuläre Heilung vollführen. Und wir sind nicht am Ende der Apostelzeit, wir sind am Ende der Endzeit. Viel schlimmer. Das heißt, wir müssen einfach vernünftig sein und es dem Wille Gottes anheimstellen, was er tun will. Und dann natürlich Markus 6, 31, wo er zu den Jüngern sagt, kommt abseits an einen einsamen Ort. Ich denke, es spielt eine ganz große Rolle, dass wir uns zurückziehen, auch wenn es um Krankheit, wenn es um Schwäche geht und zum Herr Jesus geht und seine Gegenwart, seine Nähe suchen. Und jetzt kommt etwas, man wagt es ja kaum, es den Gläubigen zu sagen. Oft lässt man es erst raus, wenn schon jemand krank ist, aber ich denke, man muss es auch den Gesunden sagen. In 2. Korinther 1, Vers 3 steht ein Bekenntnis des Paulus und da steht ein Geheimnis. Dort heißt es, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung derselben Leiden. Was sagt er jetzt? Die Rettung ist nicht, dass man die Leiden wegnimmt, sondern sagt, Rettung vor Gott ist, dass man erduldet. Das ist ein Geheimnis. Die auch wir erleiden, werden wir getröstet, so geschieht es zu eurem Trost und zu eurer Rettung. Gott kann mir Verfolgung, Leiden, Krankheit, Elend geben, nicht, weil er es schlecht mit mir meint, sondern weil er einen hohen Auftrag für mich hat. Weil er mir durch diese Schule praktisch selber Trost spenden kann und mir ein hohes Niveau von geistlicher Haltung im Herzen installieren kann, ich sage es mal ausdrücklich, festsetzen kann, dass das der Normalzustand ist, die große innige Beziehung zu ihm mit dem Ziel, jetzt kommt das Wichtige, dass ich dann aus dieser Erfahrung, vielleicht aus dieser schlimmen Not heraus, plötzlich in der Lage bin, andere zu trösten. Und das ist eine hohe Aufgabe. Das ist nichts Billiges, dass er mir eine Schule verordnet, dass ich für andere ein Segen sein kann. Als ich aus der Pfingstbewegung rausging, habe ich gehadert. Ich habe gesagt, 11 Jahre verloren. Da kamen die Brüder zu mir und haben gesagt, gar nichts ist verloren. Gott hat dich in eine Schule genommen. Vielleicht hast du durch deine Fehler die Schule verdoppelt oder verlängert. Vielleicht wäre die viel kürzer gewesen. Aber jetzt sei dankbar, dass er dir das beigebracht hat. Jetzt kannst du anderen helfen. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man sieht, dass Gläubige extremste Leidens- und Notsituationen geistlich bewältigen können und trotzdem innerlich frisch und erneuert sein können, dann plötzlich wird der Herr geehrt und dann kann man Zeugnis aufrichten, auch für Dritte. Und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt, dass man hier nicht menschlich denkt, sondern immer bewusst ist, vielleicht ist es 2. Korinther 1, vielleicht ist es die Schule. Und wenn man das begreift, dann ist man auch in der Lage, letztendlich den Weg mit dem Herrn zu gehen. Und ich muss immer wieder sagen, man muss sich auch bewusst sein, das Programm Gottes, obwohl er heilen kann, wenn er will, das Programm Gottes ist Auferstehung. Und was mir nicht aus dem Kopf geht, Psalm 23 sagt, wenn ich durchs Tal der Todesschatten gehe, dann kommt der Hirte, dann werde ich der Hirte in der Tiefe erleben. Und was mich tief erschüttert hat, ich habe alttestamentlich, heilsgeschichtlich die Bibel stark studiert. Und mir ist aufgefallen, dass im 2. Mose 15, Vers 26 die Bibel sagt, dass letztendlich, wenn Israel Gott gedient hat, es keine der Krankheiten Ägypter bekam. Das ist aber alter Bund, nicht neuer Bund. Im neuen Bund ist das anders. Aber sagt, dass kein Israelit, wenn er bundestreu war, die Krankheit Ägyptens bekommt. Jetzt kommt etwas. Einer der größten Propheten Israels war Elisa. Und dann steht plötzlich in den Königsbüchern, Elisa erkrankte an der Krankheit, an der er sterben sollte. Und er handelt im absoluten Wille Gottes und er handelt in der Vollmacht, obwohl er ein todesgezeichneter Mann ist, obwohl er krank ist. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn das schon für Israel galt, das sogar die Verheißung hatte, dass die Krankheit Ägyptens nicht kommt, wie viel wären wir, die wir die Verheißung nicht haben, sondern die wir vom Herrn die Zusage haben, wenn dein äußerer Mensch zerfällt, dann wird der innere erneuert. Wie viel mehr können wir an dem lernen, dass wenn wir unserem Herrn anbefehlen, dann wird er mit uns geistlich, egal in was für einer Anfechtung, in was für Leiden wir stehen, wird er mit uns etwas tun zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und hier sieht man wiederum, was treibt mich wohin? Wenn mich die Krankheit, das Leiden oder die Verfolgung, wo der Körper zerfällt, und das geht dann ganz schnell. Ich sage es mal hart. Und man darf nicht vergessen, gell, wir haben so einfache Vorstellungen von unserer westlichen Welt. Ein Watchmeni, wo die Leute die Bücher so verehrt haben, der Mann war 25 Jahre in Schweigehaft. Er durfte 25 Jahre keinen Ton sagen. Ich weiß nicht, ob uns das klar ist, was das heißt. Das war dann eher seelische Qualen als körperliche. Oder wenn man, ich habe die Geschichte gelesen, was passiert ist, auch zur Zeit der Reformation, mit der Hauptreformation, der Nebenreformation, wo selbst die Reformierten hingegangen sind, wenn jemand einen anderen geistlichen Weg ging und hat sie bestialisch gequält, wo man dann Frauen die Zunge rausgeschnitten hat, weil man gesagt hat, sie haben das Sakrament gelästert und es gibt kein Sakrament biblisch. Man muss sich vorstellen, wo sie Frauen ein Brenneisen links durch die Wange und rechts durchgepresst haben, dass sie gezeichnet waren für ihr Leben. Die haben das erduldet um des Herrn Willen und war das Zeugnis. Und ich habe einfach gelernt, wenn wirklich solche Extremsituationen kommen, dann zeigt sich, was innerlich ist. Und mir wird immer wichtiger, egal was du tust, irgendwann kommt die Stunde, wo dann jeder von uns die Augen schließt und wo die Bibel sagt, der Erste, also ich sage es jetzt mal in dem Liedvers, so wie es in der Bibel beschrieben wird, du gehst in die Ewigkeit und du wirst dann dem Herrn Jesus begegnen. Paulus sagt, ich will bei Christus sein. Und das alte Lied heißt ja, der Erste, den ich sehe, wird Jesus sein. Wo du dann in die Ewigkeit gehst und dann siehst du Jesus von Angesicht zu Angesicht. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt für uns Gläubige. Ist uns das Allerwichtigste? Wissen, man kann das nach außen hin sagen, aber die Frage ist, ob es wirklich das Wichtigste ist. Dann spielt die andere Sache keine so große Rolle mehr. So dramatisch das alles ist, aber dann muss ich sagen, das ist das Wichtigste. Und ich lerne immer mehr, in dem überwinden wir weit durch dem, der uns geliebt hat. Das heißt, es spielt eine letzte Rolle, dass ich der Herr Jesus lieb habe von ganzem Herzen, dass ich mich vor ihm Stunde um Stunde, Tag für Tag erneuern lasse und die Kraft bekomme, alles zu bewältigen. Und ich habe festgestellt, dass die Kraft, die er den Schwachen gibt, wie bei mir Paulus, dass die viel größer ist, wie die Kraft, die ich selber habe. Und dann plötzlich kommt das Eingreifen. Nur ein Beispiel. Ich hatte Phase, ich habe Histaminkollapse gehabt. Ich bin kein Mediziner, man hat mir nur erklärt, das ist eine Vorstufe vom Hirnschlag. Und es war dann teilweise so, dass ich so gewackelt habe. Ich hatte Versammlung am Freitagabend, nachdem ich im Geschäft 10 oder 14 Stunden geschafft habe. Da bin ich nach Nürtingen gefahren, Versammlung gehalten. Ich habe so gewackelt, dass man mich hingestellt hat und ich bin nach vorne gewackelt. Und ich habe nicht mehr gebetet, Herr, segne die Versammlung. Ich habe nur noch einen Satz gebetet, Herr, mach, dass ich nicht umfalle. Dann habe ich etwas erlebt, das werde ich nie vergessen. Ich gehe davor, schlage die Bibel auf und mit einem Schlag, in dem Moment, wie ich die Bibel aufschlage, ist das weg. Ich konnte predigen und das Wort Gottes verkündigen, wie wenn ich vollkommen gesund wäre und vollkommen im Saft wäre. Und dann habe ich wieder was Zweites erlebt. Ich mache die Bibel zu, ein Schritt vom Podium runter und dann habe ich so gewackelt. Und die Brüder sind gekommen, wieso, du hast doch nichts. Ich bin dann mit Hänge und Würge heimgekommen. Da habe ich gelernt, wenn der innere Mensch erneuert wird, dann hat es auch Auswirkungen auf meinen äußeren Mensch. Und Gott kann mich benutzen und Krankheit hat keine negative Auswirkung auf meinen Dienst. Gott kann mich auch benutzen, wenn ich von Gott im Wille Gottes krank bin. Er benutzt mich trotzdem. Er hat Elisa benutzt. Er hat Paulus benutzt. Er benutzt uns. Und ich denke, wir müssen diese Besonderheit aus 2. Korinther 1,3 berücksichtige. Er nimmt uns in die Schule, dass er andere segnen kann, dass er andere helfen kann. Und dann kommt halt das Wichtigste, Römer 8, 28. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Dein Wille geschehe. Wieso kann das theoretisch abhandeln oder praktisch? Und ich denke, wenn man das Ganze sieht, dann muss ich einfach feststellen, wie immer ihr abrundendes Bild. Durch den Sündenfall bin ich als Mensch eine elende Kreatur. Mein Geist, meine Gesinnung ist dem Teufel ausgeliefert. Meine Seele ist ein Spielball der teuflischen Mächte und Kräfte. Mein Körper ist dem Zerfall preisgegeben durch den Sündenfall. Ich bin elend. Und wenn sich dann der Herr Jesus meiner erbarmt, mich rettet, mich wäscht mit seinem Blut, dann geschieht das Entscheidende, dass mein Geist wiedergeboren wird. Dann habe ich plötzlich einen vollkommener, funktionaler, innerer Mensch, der keine Krankheit hat, der gesund ist. Und durch dieses vollkommene Opfer, durch die Erlösung, kann ich plötzlich durch Jesu Blut rein leben in einer schmutzigen Welt. Ich kann in einer Welt, die vollkommen von Lüsten geprägt ist, diese Lust brechen durch das Kreuz. Ich kann in einer Welt, wo der Teufel die Menschen verklagt und ins Elend treibt, kann ich mein Gewissen im Heiligen Geist völlig reinlassen. Und ich kann in einer Welt, wo der äußere Mensch, auch durch die Umweltverschmutzung, wir dürfen ja nicht vergessen, was hier auch passiert, wir wissen ja gar nichts. 1950 soll den Russen an der finnischen Grenze Atomrakete losgegangen sein. Was in Tschernobyl wirklich passiert ist, weiß kein Mensch. Bei uns in der Tageszeitung stand, als Tschernobyl war, die Offenbarung des Johannes erfüllt sich. Weltliche haben das geschrieben, in der Zeitung haben sie nachgewiesen, dass das Wort Wermut aus der Offenbarung 8, das auf Ukrainisch Tschernobyl heißt. Sie haben gesagt, guck hier, die Offenbarung des Johannes erfüllt sich. Wir wissen alles nicht, was da wirklich läuft, wir sind da ausgeliefert. Vollkommene Spielbälle, und jetzt muss ich sagen, es spielt keine Rolle. Wer ist mein Herr? Die Bibel sagt, wir sind Sklaven Jesu Christi. Und bei aller Verantwortung für Vorsorge, bei aller Verantwortung für ein gesundes Leben, bei aller Verantwortung ist mir etwas klar, ein wahrer Gläubiger, der vom Angesicht Jesu steht, stirbt am Wille Gottes und nicht an einer Krankheit und nicht an einer Verfolgung, sondern stirbt am Wille Gottes. Und das habe ich gelernt bei diesen ganzen Schwachheiten, wenn ich wirklich vor dem Angesicht Gottes, Paulus sagt, vor Gott in Christus lebe, dann werde ich überwinden. So wie es der Römerbrief sagt, weit werde ich überwinden. Ich werde im Triumph in die Ewigkeit gehen. So wie der alte Diener in Lissabon. Er lag auf dem Totenbett und es hat mich mehr als jedes andere Zeugnis vom Sterben erschüttert. Die Angehörige steht um ihn rum. Er macht die Augen auf und sagt, Triumph! Heute geht ein Sünder gewaschen durch Jesu Blut in die Ewigkeit. Er hat die Augen zugemacht, war in der Ewigkeit. Es hat mich erschüttert. Und ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt, des 2. Korinther 4. Ich werde innerlich erneuert. Ich bin innerlich mit dem Herrn Jesus in ewiger Jugend verbunden. Und was hier auf den anderen vier Ebenen läuft, das kann ich kontrollieren durch das Opfer am Kreuz von Golgatha, durch den Erlöser. Wichtig ist, dass ich zu Füßen Jesu liege. Wie Maria es tat, dass ich zu seinen Füßen bin und dass der Herr mit mir zum Ziele kommt. Und ich denke, wenn man das tut, dann hört man auf zu jammern über die Schwachheit. Dann hört man auf zu jammern über die Schwachheit der Menschen um mich herum. Dann ist man in der Lage zu dienen. Dann ist man in der Lage, Krankheiten nicht nur bei sich, sondern auch bei anderen zu ertragen. Dann ist man aber auch in der Lage, Schwachheiten des Gewissens nicht nur bei sich, sondern bei anderen zu ertragen. Man verachtet die nicht, sondern sagt, oh, ein armes, schwaches Schäflein, dann will man helfen. Man ist in der Lage, auch fleischliche Reaktionen zu durchschauen. Man sagt den Leuten dann selbst, ich habe Hilfe, komm zu mir, Jesus, er wird dir helfen. Man sieht dann letztendlich auch die Schwachheit des Glaubens und kann von der Bibel her den Leuten zeigen, wie man im Glauben den Sohn Gottes ehren kann. Und da muss ich sagen, dann stimmt Epheser 1, Vers 3 doch. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus. Dann habe ich die Fülle des Segens. Kolosser 2, Vers 9 und 10. In ihm, in Christus, ist die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ich als elender, armer Mensch mit allen Schwachheiten bin zur Fülle gebracht in ihm. Und dann sagt 2. Petrus 1, Vers 3, alles, was wir brauchen, um Gott selig zu leben, um zu überwinden, ist uns gegeben worden durch die Kraft Gottes, als der Heilige Geist in unser Herz einzog. Und dann plötzlich sieht man alles Gute in meinem Leben und dann ist es wie auf dem Berg der Verklärung, dann sehe ich nichts als Jesus allein. Und dann kommt die Seele zur Ruhe. Und dann wird man plötzlich gelassen und dann kann man überwinden, egal was passiert. Und das ist das, was ich bin immer ganz egoistisch, was ich mir wünsche, als Gläubiger. Ich wünsche es euch von ganzem Herzen, aber ich wünsche es auch mir. Ich wünsche es jedem Gläubiger, dass dieser Triumph Jesu Christi, die Erneuerung des inneren Menschen so kräftig ist, dass das, was drumherum läuft, von mir bewältigt, besiegt, überwunden werden kann und dass er mit mir zum Ziele kommt. Und das wünsche ich jedem von euch, dass der Herr mit jedem zum Ziele kommt und dass einst in der Ewigkeit Triumph ist. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns erlöst hast nach Geist, Seele und Leib, auch wenn es verzögert geht, wenn du zuerst den Geist rettest, für die Seele dieses vollkommene, herrliche Opfer gegeben hast, das unsere seelische Regungen ausstellt, auch für das Gewisse, das eine Folge vom Sündenfall ist, die Wirkung deines Heiligen Geistes gegeben hast, aber dass du auch unsere Körper in der Auferstehung völlig erneuerst und dass einst in der Ewigkeit du jede Träne zählst und dass der Vater unsere Tränen abwischen wird und dass es dann kein Leid und kein Elend mehr geben wird. Und lass uns jetzt hier auf dieser kurzen Zeit der Erde unsere Herzen auf das Geistliche, auf das Ewige richten. Lass uns vor dir leben in Christus, um dir, dem Lamme, zu folgen, wohin du gehst. Und wo unser Weg hingeht, das sollst du bestimmen. Wir sind Sklaven Jesu Christi. Wir möchten einfach, dass du verherrlicht wirst in unserem Leben und dass du mit uns zum Ziele kommst. Und dafür danke ich dir. Amen.